Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ibbenbüren. Ganz herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute verabredet mit Peter Notsch, dem Leiter der Musikschule Ibbenbüren, oder korrekt gesagt Musikschule Ibbenbüren, Hörstel Recke. Hallo Peter.
Ja, hallo.
Hi. Peter, wenn das eine Gerichtsverhandlung wäre, dann müsste ich den Fall wahrscheinlich wegen Befangenheit abgeben, weil wir sind befreundet und wir spielen seit 3 Jahren zusammen bei der Folkband Glenamar, aber ich denke, das kriegen wir hin.
Ich denke auch.
Peter, vor gut einer Woche war, glaube ich, die Jahresabschlusssitzung des Kulturausschusses der Stadt, in dem unter anderem die Kultureinrichtungen wie die Stadtbücherei oder eben auch die Musikschule ihre Jahresberichte vorlegen. Was hast du denen erzählt? Wie war denn dein Fazit von diesem Jahr?
Ja, mein Musikschulbericht im Kulturausschuss, der hatte den Titel Das Corona-Jahr 2020 zwischen Herausforderungen und Chancen. Und so würde ich es eigentlich auch unterm Strich jetzt bezeichnen dieses Jahr. Also wir hatten riesige Herausforderungen, wie alle auch, ja, die ansonsten mit Corona zu tun hatten. Aber wir hatten auch unglaublich viele Chancen, die wir genutzt haben, gerade hinsichtlich der Digitalisierung, hinsichtlich neuer Unterrichtsformate, aber auch Social Media, ja, überhaupt Medien, das Thema, was sowieso ein großes gewesen wäre, jetzt mittelfristig. Wir hatten ja auch ein Digitalisierungskonzept schon vorgelegt vor Corona. Das war aber natürlich zeitlich viel, viel länger avisiert mit den einzelnen Meilensteinen. Und das haben wir jetzt quasi in einem Jahr haben wir das.
Also dann ging es ins kalte Wasser und.
Genau, fast forward sozusagen.
Ja, okay. Ja. Was waren denn die größten Herausforderungen? Also Unterricht war ja mal nicht, mal doch. Dann, ne, ihr wart ja ständig auf Abruf.
Ganz genau, also auf den Punkt gebracht, sagt man jeweils, man muss immer agil sein in solchen Situationen. Und ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil so eine Musikschule ist auch eher wie so ein Tanker auf dem Meer, wenn man sich das so vorstellt. Also da sind natürlich Unterrichtsabläufe und Unterrichtsreihen, die sich irgendwie über Monate und Jahre hinwegziehen. Und da mal eben zu sagen, nee, wir machen es jetzt anders, wir machen es jetzt online. Das ist nicht mal eben so gemacht und da muss ich wirklich an der Stelle auch ein ganz, ganz großes Lob an das gesamte Kollegium hier loswerden. Ja, ja. Die haben echt super mitgezogen und wirklich innerhalb von kürzester Zeit die Sachen umgesetzt. Fernunterricht, also Unterrichten über iPads, über mobile Endgeräte, über Zoom und andere Plattformen, Tutorials aufnehmen, all diese Dinge, die auf einmal gemacht werden mussten, die sind dann auch entstanden tatsächlich.
Ja. Ja, habe ich ein paar gesehen auf der Webseite der Musikschule im EMP-Bereich. Die haben sich ziemlich ins Zeug gelegt.
Ja, wo du gerade sagtest, Herausforderung. Also das ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen gewesen, gerade im Elementarbereich. Ja. Weil da hast du mit Gruppen zu tun zwischen 6 und 15 Kindern. Und da ein Online-Angebot zu etablieren, das macht man nicht mal eben so, weil im 1:1 Unterricht, wenn jemand Klavier unterrichtet, ist es natürlich viel, viel leichter, wenn die Voraussetzungen stimmen. Aber ich sag jetzt mal, bei 12 Kindern eine Live-Schalte zu machen, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Das ist vor allem, wenn die im Vorschulbereich sind, heißt das ja auch immer, ne, die Eltern müssen irgendwie dabei sein, die müssen das bereitstellen. Da war ganz schnell klar, dass wir nicht alles 1:1 machen können, live sozusagen als Ersatz, sondern dass wir so Hybridformen eigentlich wählen, dass wir mal eine kleine Live-Schalte machen für mehrere Gruppen zusammen als Angebot, mit den Eltern auch gemeinsam zusammen, aber dann auch auf der anderen Seite eben so als, man sagt dann Video on Demand, also dass man so Tutorials und Videos bereitstellt für die Kinder, die dann selbstständig zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen passt, abrufen können.
In dem Fall bist du für die Musikschule glaube ich ein Glücksfall, ne? Weil das doch auch ein Steckenpferd von dir ist.
Ob das jetzt wirklich ein Glücksfall war, weiß ich gar nicht. Ich bin halt mit diesen digitalen Medien und Kanälen einfach groß geworden und habe natürlich in dem Moment, wo ich angefangen habe, an der Musikschule tätig zu sein, auch vorher schon immer probiert, das ins Unterrichtsgeschehen mit einzubinden und weiterzuentwickeln. Das kam uns jetzt natürlich an der Stelle zugute, weil ich natürlich für unser Kollegium auch vor allem der älteren Generation gegenüber auch Hilfestellungen leisten konnte und so hat sich das, glaube ich, gegenseitig beflügelt. Mhm. Miteinander und voneinander lernen.
Okay, ja. Ich bin ja noch mit dem Telefon mit Schnur dran groß geworden.
Das gab es bei mir aber auch noch.
Ja, wir zwei haben es ja auch eher digital als analog gesehen in den letzten Monaten. Du machst ja auch ganz verrückte Dinge, finde ich, die man auch wahrscheinlich sogar beibehalten kann. Es gibt dann die Musikschulminute, so nennst du das. Erzähl mal, was das ist.
Ja, also wenn es um eine Sache ging in diesem Corona-Jahr, dann war es dass wir den Kontakt zu unseren Familien, zu unseren SchülerInnen eben auch aufrechterhalten und dass wir, auch wenn die Leute nicht hier hinkommen können, konnten ja auch gar keine Konzerte, keine Veranstaltungen, nichts besuchen, musste ja in ganz großen Teilen alles ausfallen, dass wir das Musikschulleben trotzdem sichtbar machen. Und ein Weg ist so ein einminütiges Format, was auch von der Aufmerksamkeitsspanne her nicht allzu viel abverlangt, aber doch, sage ich jetzt mal, so oder lang genug ist, dass interessante Dinge eben aus der Musikschulwoche ihren Platz da finden.
Ja, das sind so Dinge, wo man sich fragt, warum ist man da nicht früher drauf gekommen, ne? Also ich sehe das in vielen Bereichen, wo man denkt, Mensch, eine ganz einfache Art, kurz Mitteilungen zu machen. Das hätte man auch, ja, das ist so zumindest was Kleines Positives, denke ich, was man mitnehmen kann.
Auf jeden Fall, das werden wir auch beibehalten. Ich denke mal, dass man das vorher jetzt nicht so angegangen ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass man hier ein Musikschulleben hat, was eben auf Präsenz fußt. Ja. Also wir sehen uns in den Vorspielen wöchentlich mindestens ein, zwei Veranstaltungen hier, also sprich im Jahr an die 90 Live-Veranstaltungen.
Ja.
Und da bei den meisten bin ich natürlich auch dabei. Und da kommt man natürlich sowohl mit den Lehrkräften als auch mit der Schüler- und Elternschaft in Austausch, also in den persönlichen. Und weil das nicht ging, blieb ja eigentlich nur noch dieses Fenster. Und ja, YouTube-Kanal hatten wir sowieso aufgebaut.
Ja,
und dann machen wir das.
Trotzdem ist es doch irgendwo, ist es nicht nur eine Krücke, solcher Unterricht digital? Oder ist der Wert der Musikschule macht sich doch durch Präsenz aus, durch den persönlichen Kontakt, nehme ich an.
So ist es. Also musizieren, so ist es mir auch ergangen, ist ein erlerntes Handwerk.
Ja.
Man muss vom Motorischen bis hin zum Künstlerischen, zum Ästhetischen Dinge wirklich durchaus probieren, nachmachen, hinterfragen, erlernen. Das geht nur, indem man einen Lehrer, einen Coach, einen Mentor hat, der einen begleitet und die einzelnen Schritte für einen voreinander setzt. Über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und wenn man jetzt hingeht und man tunnelt diese Verbindung, die da entsteht, über einen digitalen Kanal, dann ist das wie, als würde man probieren, etwas ganz Großes durch ein ganz kleines Loch zu pressen. Und da muss man entweder hingehen und sagen, gut, ich verkleinere den Inhalt so sehr, dass es da durchpasst. Oder ich probiere neben diesem kleinen Loch noch andere kleine Löcher zu finden und auf anderen Wegen dort in Verbindung zu treten.
Ja, Musik ist ja eine Sinneserfahrung in jeder Form. Also das ist ja nicht nur das Hören, das geht ja um viel, viel mehr. Und da brauchst du einfach die Präsenz, den persönlichen Kontakt.
Ja, ganz genau. Aber unabhängig davon, dass selbst wenn man das schafft über den digitalen Weg, das erfordert natürlich eine unglaubliche Infrastruktur. Also es müssen wirklich Grundvoraussetzungen auf beiden Seiten, sowohl bei den Kindern, die müssen ja über Endgeräte verfügen, am besten über eine Soundkarte mit Mikrofon und eine gute Videokamera, als auch bei den Lehrkräften. Und beides ist momentan, das ist der Jetzt-Zustand, noch nicht so etabliert, dass man einfach von heute auf morgen wieder starten könnte.
Ja. Da hoffen wir, dass wir es auch nicht ewig brauchen werden.
Ja, es ist schon durchaus, sage ich mal, ein Silberstreif am Horizont erkennbar, wenn es jetzt in Richtung Impfung geht, aber auch die mittel- bis langfristige Entwicklung, wenn ich da an die Digitalisierungsfonds denke, die jetzt aufgesetzt werden, auch für Musikschulen, digital Pakt Schule, da waren Musikschulen nicht erwähnt drin, sind nicht begünstigt durch diese Förderung. Das ändert sich jetzt so langsam alles bundesweit. Tut unser Verband auch einiges dafür, dass Musikschulen auch immer bei diesen Digitalisierungsprozessen auch mitgedacht werden in der Politik. Und ja, insofern sind eigentlich die Grundvoraussetzungen gerade dabei, besser zu werden.
Fallen die schnell durchs Raster, weil die gehören ja nicht zu Schulen. Wo sind die Musikschulen dann überhaupt angesiedelt in der Politik?
weiß nicht, ob man das jetzt so senden darf, aber in den ersten Verordnungen waren wir irgendwie kurz über den Bordellen. Also das war...
Okay.
Und den Glücksspiel betrieben. So.
Ja gut, Vorspielen ist manchmal ein Glücksspiel. Ja. wenn man nicht genug übt.
Ja.
Du hast schon die Lehrer angesprochen. Also ich weiß nicht, wenn ich Interviews lese oder höre mit guten Musikern, Musikerinnen, ist mir oft aufgefallen, dass sie gesagt hatten, ich hatte einen tollen Lehrer. So ist so ein Satz, der mir so immer wieder hängen bleibt. Was macht einen guten Lehrer aus?
Das ist eine gar nicht so leichte Frage, weil sehr darauf ankommt, wie eine Partnerschaft, so nenne ich das jetzt, von Schüler und Lehrer entsteht. Und das hat viel mit Chemie zu tun. Und es gibt solche Lehrer, die ein unglaubliches Feingefühl haben und die würden wahrscheinlich mit jedem Schüler gut klarkommen und aus jedem das Beste herauskitzeln. Und das ist irgendwo, glaube ich, das Credo, was ein Paradelehrer oder Musiklehrer verinnerlicht haben muss, dass an dem gemessen, was ein Schüler erreichen kann, wozu er fähig ist, wozu er imstande ist, das Beste aus ihm herauszuholen. Und dazu gehört natürlich, dass man sich anpasst, dass man sich darauf einstellt, dass man empathisch ist. Banal gesagt, fordern und fördern, also gucken, dass man in einen, ja, wie soll ich sagen, in einen guten Unterrichtsflow reinkommt, wo eigentlich der Schüler und der Lehrer im besten Fall nach einer Dreiviertelstunde irgendwie merkt, huch, die Stunde ist ja schon vorbei.
Ja, ja.
Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man im Flow war.
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja was ganz Besonderes. Also in der Schule haben SchülerInnen in der Gruppe Kontakt zum Lehrer. Beim Sportunterricht ist es fast immer nur in der Gruppe. Also mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, wo außerhalb der Familie so eine intensive 1-zu-1-Situation stattfindet.
Das ist auch, glaube ich, ein Schlüsselelement dieser Verbindung. Das zweite Element ist die Zeit, die ja auch eine wesentliche Rolle spielt. Also die meisten begeisterten MusikschülerInnen, die fangen in der musikalischen Früherziehung an. Das ist so, ne, Kindergarten, Alter 2 Jahre vor der Einschulung, ne, so mit 4, 5. Und hören dann irgendwann vielleicht auf mit dem Musikschulunterricht, weil sie Abitur gemacht haben und dann zum Studieren woanders hingehen, aber würden wahrscheinlich auch weitermachen. Und das sind natürlich 12, 13 Jahre wöchentlicher, intensiver Kontakt. Das ist dann schon eine richtige Bezugsperson. Und dann gibt es auch Wochen, wo mal auch schwere Dinge mal verdaut werden müssen in so einer Geigenstunde, wo vielleicht auch das Musizieren gar nicht so im Vordergrund steht, sondern der emotionale Zustand vielleicht gerade. Und
du hast mir mal erzählt, der Gunnar Brinkmann, also einer eurer Gitarrenlehrer, hat einen Schüler, ich weiß nicht wie viele Jahre, das ist ja fast wie eine Ehe oder so. Wie lange geht das schon?
Ja, Silberhochzeit haben die bald. Also das ist wirklich ein Schüler, den er von Kindesbeinen auf auch tatsächlich in Langenbeck vor Ort unterrichtet. Und der ist mittlerweile, glaube ich, 25 oder so. Und hat dann in seinem Grundschulklassenraum, wo er in der ersten Klasse war, dann quasi Unterricht, weil das ist unser Außenstandort. Wir sind ja in der Fläche.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist so eine Dimension, kann man sich nicht vorstellen. Aber auch bei mir persönlich, ich habe zu all meinen Lehrern, die ich in meinem Leben hatte, tatsächlich immer noch Kontakt und auch weitestgehend ein gutes Verhältnis.
Ja, schön. Ja, ich glaube, der Clemens Lügger, also dein Vorgänger, Musikschulleiter, Gitarrist, hatte den, wie hieß der, David Bartelt, glaube ich, den hat er vom 12. bis 18. Lebensjahr unterrichtet und er ist jetzt ein sehr, sehr guter Musiker, lebt, glaube ich, in Berlin, hat Hans Eisler studiert und dann gibt es ja noch ein paar, zum Beispiel Maike Schieferegge, die ist eine Fagottistin, spielt beim NDR-Orchester, dann Anna Doris Capitelli ist eine Mezzosopranistin, die sind jetzt in der Mailänder Scala, ist auch ein Gewächs der Musikschule. Wie schafft ihr diesen Spagat zwischen Breitensport und Leistungsgedanken?
Ja, das jetzt bin ich hier schon wieder Meister der Floskeln, aber es muss sein. Also ja. ohne Basis keine Spitze.
Wie im Fußball.
Ja, richtig. Das ist ja auch Fußballland Deutschland ist nur deswegen so erfolgreich international, weil wir natürlich in der Basisarbeit unglaublich viel tun.
Ja.
Und das ist hier auch tatsächlich der Fall. Also wenn man die Musikschulstruktur also bei den Schülern sich mal anschaut, wir haben über 2000 Belegungen, davon sind allein zwischen 600 und 700 Belegungen im Elementarbereich.
Das Belegung heißt Schüler?
Also
oder was?
Das sind keine Köpfe in dem Sinn, also nicht Schülerköpfe, sondern Belegung bedeutet, wenn jetzt ein Schüler sagt, ich belege Klavier als Hauptfach und möchte aber vielleicht doch noch Gitarre lernen, nebenbei, dann hat er zwei Belegungen.
Aber tatsächlich Unterrichte sind das ja dann.
Richtig.
Wow.
Und eben fast ein Drittel unserer Belegung, so muss man sagen, sind im Elementarbereich. Das heißt, eine Basisarbeit, wo wir sagen, in der musikalischen Früherziehung, in den Kindergärten, in den Grundschulen, im ersten, zweiten Schuljahr machen wir musikalische Grundausbildung. Und da sind sicherlich viele dabei, die nie im Leben mit dem Gedanken spielen, professionelle Musiker zu werden, aber eben dieses 1%, was dann doch den den harten Weg einschlägt, das findet man da. Und insofern, Breitenarbeit ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Spitzenförderung. Und da ist auch wieder den guten Lehrern anheimgestellt, dass sie bei ihren Schülern ein Auge drauf haben, bei wem vielleicht eine besondere Begabung in Kombination mit besonders viel Fleiß, weil das ist tatsächlich entscheidender, vorhanden ist. Und diese Schüler werden entweder durch Wettbewerbe, Jugendmusiziert oder Global Music NRW oder durch unsere Jahresvorspiele mit Musikschulpreis entsprechend gefördert. Und bei den letzten Jahresvorspielen, da hatte ich in meiner Anmoderation die Überschrift SchülerInnen haben Hunger auf mehr. Und das ist so ein bisschen abgekupfert von Jürgen Klopp, dem Trainer, den wahrscheinlich die meisten kennen, ein sympathischer Kerl. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen die, die Marschroute, die wir als Musikschule vorgehen, dass wir davon ausgehen, dass der Hunger auf Erfolg größer wiegt als die Angst vom Scheitern. Und so muss man eigentlich Leistung begreifen, weil Leistung ist ja ganz oft irgendwie in der heutigen Zeit irgendwie negativ behaftet. Ja, die Schüler müssen in der Schule schon so viel Leistung bringen und dann sollen sie dann in der Musikschule auch noch irgendwie Leistung bringen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch, das passt ganz genau zusammen, weil eben in der Musikschule das ein freier und geschützter Raum ist, in dem sich SchülerInnen entfalten können. Und dort kann Leistung völlig ohne Druck entstehen. Und das ist der entscheidende Moment, wenn das die Kinder begreifen, dass sie, wenn sie selber etwas dafür tun, auf einmal unglaubliche Entwicklungssprünge machen und dann auf einmal Stücke spielen können, die sie, wo sie vorher nicht gedacht hätten, dass sie das überhaupt schaffen und nur von ihren Lehrern irgendwie hören, dann haben wir es richtig gemacht. Und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept für Leistung.
Ja, der Leistungsgedanke wird hast du völlig recht, weil gerade bei Musik, bei Musikschulen sehr kritisch gesehen. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Fußballverein würde niemals ein Spiel gegen eine andere Mannschaft machen, weil es soll ja nur, man will sich ja bloß nicht messen, sondern man würde immer nur auf den Trainingsplatz gehen.
Ja, genau.
Ich glaube, dann wären die Vereine auch bald leer. Also die machen ja auch jeden Samstag ihr Spiel, um sich zu messen, weil es einfach einen weiterbringt und weil es Spaß macht.
Genau. Wichtig ist halt einfach, dass man den SchülerInnen zeigt, dass sie sich nicht in Konkurrenz zu anderen befinden, sondern dass sie sich halt immer an sich selber messen. Und das ist ein sportlicher Gedanke, finde ich, den man durchaus auch aufs Musizieren übertragen kann.
Aber üben müssen alle, oder zumindest wer übt, ist klar im Vorteil.
ist gut.
Gibt's da Tipps, wie man sich motiviert? Weil das ist ja auch sowas, ne? Wo Eltern sagen, ja, der muss ja üben, und dann hat er wieder nicht geübt. Das hat ja schnell sowas Anstrengendes. Wie macht man das, damit man merkt, ich komme voran und es macht mir Spaß und es ist leicht, weil ich bin nach wie vor überzeugt, es muss irgendwie angenehm oder gut sein, dass ich nicht verkrampfe, sondern einfach weiterkomme.
Ja, das ist im Prinzip die Bewegung ein ganz kleines bisschen aus der Komfortzone heraus. Also wenn man nur drin bleibt und sagt, so, ich springe nur so hoch, wie ich muss, gibt's euch ja auch, ne, dann ist natürlich die Entwicklung nicht da. Man darf natürlich nicht zu weit rausgehen und sagen, du musst jetzt jeden Tag eine Stunde üben. Wenn man das Kindern, ich sage jetzt mal pointiert, antut, dann haben sie irgendwann keine Lust mehr daran.
Ja, ich denke wahrscheinlich, es muss auch von den SchülerInnen selber kommen. Ne?
Man darf es nicht voraussetzen, dass das von den Schülern selber kommt, aber das muss man auch lernen tatsächlich als Schüler, dass das regelmäßiges Üben besser ist, als die Nacht vor der Klausur durchzupauken oder das Buch unter den Kopfkissen zu legen. Habe ich auch schon probiert, hat nicht funktioniert.
Doch, es geht, versprochen.
Aber dieses regelmäßige Üben ist tatsächlich so ein Punkt, aber da muss man halt einfach gucken, dass man als Lehrer und als Eltern da an einem Strang zieht.
Ja. Wir müssen noch mal auf den Faktencheck kommen. Du hast gesagt 2000 Belegungen. Wie viel Lehrkräfte habt ihr hier?
Wir haben knapp 60 LehrerInnen hier im Haus.
Und die sind aber nicht alle fest angestellt oder habt ihr dann, wie funktioniert das?
Ja, also es ist so, es gibt grundsätzlich an Musikschulen deutschlandweit zwei gängige Beschäftigungsverhältnisse. Das eine ist die Anstellung im öffentlichen Dienst als Festanstellung, im sogenannten Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und dann gibt es die sogenannten freien MitarbeiterInnen, das sind die sogenannten Honorarkräfte.
Ja.
Und das sind selbstständige Musiker, MusikpädagogInnen, die ihre Dienste sozusagen der Musikschule anbieten.
Ja. Die haben aber auch oft mehrere Jobs, ne, an verschiedenen Musikschulen oder sind da noch freiberuflich tätig?
Ganz genau, also das Berufsbild eines Musikschullehrers ist ein sehr vielseitiges, was ja auch besonders schön ist. Man ist in der Regel selber auch künstlerisch aktiv, spielt Konzerte, hat eine Band, ein Ensemble oder ist im Orchester tätig und unterrichtet dann eben an der Musikschule. Und dann gibt es dazwischen Abfärbungen oder Färbungen. Einige machen mehr im künstlerischen Bereich und sind wirklich in einer kleinen Stundenzahl unterwegs. Das sind dann meistens Honorarkräfte, für die das auch tatsächlich wirtschaftlich besser ist, das als selbstständige Tätigkeit auszuüben. Und dann gibt es die Festangestellten, sage ich jetzt mal, die relativ viel unterrichten. Ja, die sind natürlich in die Musikschulstruktur noch ein Stück weit mehr eingebunden, ins Kollegium. Also der Lehrerjob bringt ja mit sich, dass man eben neben der reinen Unterrichtszeit auch Unterricht vorbereitet und am Wochenende zu Veranstaltungen kommt. Schüler, wie gerade schon erwähnt, auf Wettbewerbe vorbereitet, Jahresvorspiele, all sowas. Das macht dieses Berufsbild eigentlich sehr abwechslungsreich.
Ja. Ihr seid in der Verwaltung nur zu wie viel?
Ja.
Zu dritt?
Oder? Genau, wir sind zu dritt.
Oder zu zweieinhalb?
Ja, oder? Eine der kleinsten Organisationseinheiten hier in der Stadt. Ja. Also die Musikschulverwaltung besteht aus drei Personen inklusive mir. Haben wir noch eine Verwaltungsleiterin, das ist Gitta Müller, und dann haben wir unsere Chefstundenplanerin und wie ich immer sage, das Gehirn der Musikschule, Schaltzentrale, das ist Karin Dirksmeier.
Ja. Okay, das heißt aber, dass bei 2000, wie sagst du, Belegungen, das kann man nicht alleine wuppen. Das heißt, das Kollegium ist dann, gibt es was, Fachbereichsleiter oder so, die dann eingebunden sind, um bestimmte Dinge mitzuorganisieren, sonst wäre das ja wahrscheinlich überhaupt nicht machbar.
Genau, da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir hier ein Team von vier Fachbereichsleitungen haben. Das ist einmal der Wolfgang Donnermeier, der den Fachbereich Streichinstrumente und Zupfinstrumente leitet. Dann haben wir Uli Wagner, der sich um den Fachbereich Tasteninstrumente und Gesang kümmert. Sven Leimann, das ist der Fachbereichsleiter für den Elementarbereich.
Das ist der mit dem Bongo-Dance da auf der Webseite. Das ist cool.
Genau,
cool.
Ja. Ist ansteckend. Ne? Ja, ist da will man selber mittanzen, genau.
Und als viertes?
Und als viertes haben wir jetzt ab nächstem Jahr Jessica Slatschik, die den Fachbereich Blasinstrumente und Schlagzeug betreut. Und zusammen sind wir zu fünft und wir treffen uns einmal die Woche zu einem Showfix, wo wir immer das wöchentliche Geschehen besprechen und diese Dinge planen.
Blasinstrument und Schlagzeug. Du bist auch Schlagzeuger.
Genau.
Wo hast du studiert?
An unterschiedlichen Hochschulen. Ich habe angefangen tatsächlich in Detmold an der Hochschule für Musik. Und habe dann nach meinem Vordiplom gewechselt nach Münster. Habe dann auch die Richtung ins Pädagogische so ein bisschen mehr gelenkt. Und habe dann da mein Diplom-Musikpädagogen gemacht. Ja. Ich war noch quasi vor der Bachelor- und Masterzeit. Ja, und danach bin ich nochmal für 2 Jahre ins Ausland gegangen für einen künstlerischen Master.
Wo warst du da?
Da war ich in Österreich, in Linz am Anton Bruckner Konservatorium.
Ja, schön.
Ja, an der Donau. Ja, das war auch wirklich schön. Ja.
Aber Schlagzeug ist ja nicht nur Kessel und Pauken, sondern Marimbaphon, Vibraphon.
Ja.
Das Marimba ist, ja, wie lang? 2,30 Meter?
Ja, so 2,5 Meter grob.
Hat genau, wie viel Holztasten oder Holz, wie sagt man überhaupt?
Ja, Tasten oder Tasten. Ja, genau, Klangplatten. Ja, das sind viele Platten, ja.
Ja.
Willst du eine Zahl jetzt hören?
Nee, wir können ja nachher mal zählen.
Okay, gut. Es kommt auch drauf an, wie groß das Marimbaphon ist. In der Regel, oder sagen wir mal in der Konzertausführung, ich sage immer so gerne, das Marimbaphon ist der Konzertflügel der Schlagzeuger.
Okay.
Und dann hat es tatsächlich in dieser Ausführung 5 Oktaven Tonumfang, was schon relativ viel ist. Ja. Und man kann mit 4 Schlägeln drauf spielen. Das ist so quasi die fortgeschrittene Technik, dass man 2 Schlägel in jeder Hand hat. Und damit kann man schon, ja, ich sag mal, klavierähnlich durchaus auf dem Marimbaphon spielen.
Du kannst ruhig zugeben, man muss komplett schizophren sein, um mit 4 Schlägen gleichzeitig zu treffen. Wer sich das anhören will, ihr habt ja diesen musikalischen oder den Adventskalender gemacht. Ja. Fand ich eine schöne Aktion. Klar, das machen jetzt viele, aber der ist richtig gut gelungen. Jeden Tag ein virtuelles Türchen. An welchem Tag warst du dran?
4. Dezember.
4. Dezember.
Das heißt, Freitag. Wenn
man geht also auf die Musikschulseite.
Ja, genau. Also man findet uns über viele Wege. Ja. Wer unsere Homepage kennt oder dort mal hin möchte, das ist www.musikschule-ibbenbüren.de. Und darüber gelangt man sozusagen auch auf unsere Kanäle in den sozialen Medien, unter anderem eben auch bei YouTube. Das ist ein Kanal, der jetzt immer mehr Abonnenten hat. Das ist auch ganz toll. Also viele abonnieren das tatsächlich, weil sie uns einfach folgen möchten. Und da ist der musikalische Adventskalender ein Bestandteil des YouTube-Kanals.
Ja, und du bist der 4. Dezember. Du bist jetzt seit wann Leiter der Musikschule? Seit, das ist doch gar nicht so lange.
Seit Sommer 2019
jetzt. 1,5 Jahre, ne? Ja. Also mir ist klar, du warst jung und brauchtest das Geld, aber was reizt dich sonst an diesem Job? Weil es ist ja sehr viel auch Verwaltung, viel Überblick, viel Zahlen. Also
ja, also ich finde, es ist ein unglaublich spannendes Arbeitsumfeld. Das wäre jetzt so die Standardantwort.
Bei der Bewerbung war das, ja.
Genau, richtig. Kommt immer gut.
Ja. Kann ich nur. Und du arbeitest gerne im Team.
Genau,
und,
ja. Und jetzt kommen wir mal zu den spannenden Sachen. Und zwar ist das wirklich das Moment der Gestaltung. Und ich komme aus einer Musikerfamilie, das muss ich dazu sagen. Also
dein Vater war Pianist.
Genau, Vater war Pianist, Komponist, Dirigent, Mutter ist Geigerin in ihrer aktiven Zeit gewesen. Aber eben auch beide Musikschullehrkräfte oder LehrerInnen. Und habe ich von klein auf immer diese ganzen Diskussionen um Musikschule, wie stehen wir da, was passiert gerade in Musikschulen, wie sind die finanziell ausgestattet und so. Das habe ich als kleiner Dötz, muss ich ganz ehrlich sagen, immer auch am Mittagstisch irgendwie mitverdaut. So, ne? Und fand das schon immer irgendwie spannend, solche Entwicklungen mitzubekommen. Ja. Und dann habe ich irgendwann ja angefangen zu studieren, weil ich das einfach auch das Musizieren an sich für mich mein Leben lang machen wollte, das war dann irgendwann klar. Und dann tat sich irgendwie die Chance auf, in den Bereich Musikschulverwaltung irgendwie einzusteigen. Mhm. Das war vor knapp 10 Jahren, konnte ich da bei meiner vorherigen Musikschule in Steinfurt, konnte ich da in die Verwaltung quasi direkt einsteigen, als pädagogisch-organisatorischer Mitarbeiter, und hatte dann sofort die Möglichkeit zu gestalten, sage ich jetzt mal ganz platt, und auch Entwicklung irgendwie mitzumachen und zu beeinflussen und dann quasi sich nicht nach hinten lehnen und so darüber fluchen, was so gerade passiert, sondern es wirklich selber in die Hand zu nehmen und auch mal selber zu spüren, wie schwierig das eigentlich ist in einem Bereich wie Kultur, wie Musikschule, was ja bei den meisten Kommunen als freiwillige Leistung durchgeführt wird. für richtige Strukturen zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass das was Tolles passiert in der Musikschule. Das ist nämlich nicht selbstverständlich.
Also eine Stadt gönnt sich die Musikschule, das ist keine Pflicht.
Naja, es liegt an uns zu zeigen, dass es sich lohnt und dass es mehr ist als ein nice to have, sondern dass wir wirklich einen wichtigen Beitrag auch zum Bildungsbereich leisten. Und ich würde es mehr so in Richtung kulturelle Bildung, auch schulische Bildung eigentlich schieben, weil wir sind mittlerweile so vernetzt. Wir sind eigentlich das längste Glied der Kette, ne? Weil wir von Vorschulbereich bis also von quasi pränatal bis postmortal quasi alle Bereiche abdecken und eben ein wesentlicher Bildungsbereich sind und auch eine Gesellschaft auch irgendwo kitten können. Und gerade jetzt bei Corona hat man das ja echt gemerkt, dass die Leute, die sitzen zu Hause, wenn Lockdown ist und haben ganz viele Bezugspunkte nicht mehr. Und da kann Musikschule, ich glaube, das kann man ruhig so selbstbewusst sagen, doch ein gesellschaftlicher Kit auch sein, um das so ein bisschen zusammenzuhalten.
Ja. Ihr strahlt ja unheimlich viel in die Stadt, ne? Also ihr macht wahnsinnig viele Veranstaltungen. Was für Kooperationen habt ihr? Oder?
Wir sind in Kindergärten, wir haben gute Vernetzung mit den Grundschulen, weiterführende Schulen sind wir auch unterwegs. Wir haben im kulturellen Bereich natürlich hier enge Vernetzungen. Das liegt auch unter anderem daran, dass wir im Kulturhaus hier so schön zentral in Ibbenbüren untergebracht sind, mit der Stadtbücherei eben, mit der VHS, mit dem Stadtmarketing. Und ein Kind ist ja gerade dieser Kulturpodcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, eben in Zusammenarbeit auch mit der Stadtbücherei. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch dass Musikschule sich nie als musikalische Satellit begreift, sondern
kein Elfenbeinturm.
Genau, sondern dass wir irgendwo vernetzt sind und einfach präsent sind.
Ja. Es gibt ja, was weiß ich, zum Beispiel das Goethe-Orchester, die kommen ja alle von hier, ne? Die da mitspielen, hat man den Eindruck.
Also. Ja, nicht alle jetzt, aber doch viele. Das ist auch partnerschaftlich durchaus. Ne? Ja. Also wir profitieren ja alle voneinander. Mhm. Und das schlimmste Szenario wäre, wenn die Kulturschaffenden sich in einer Stadt irgendwie gegenseitig probieren zu überbieten, weil dafür ist es eigentlich zu wertvoll und zu zerbrechlich, als dass jetzt da irgendwie so Grabenkämpfe passieren. Dürfen.
Ja, du hast eben schon gesagt, Basisarbeit, wenn jetzt Leute oder Schüler, Kinder sagen, ja, ich würde gerne ein Instrument spielen und dann sind ja Eltern auch manchmal erst skeptisch. Gibt es da Möglichkeiten, wenn man sich hier anmeldet oder dass man mal reinschnuppert oder sowas, wenn man mal anfangen will, aber sich eben noch nicht sicher ist?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Also gerade der Elementarbereich zielt ja darauf ab, eben Instrumente kennenzulernen, mal ein, zwei Wochen sich mal nur mit der Gitarre zu befassen, das als fünfjähriges Kind vielleicht mal zu begreifen, was ist ein Saiteninstrument, was ist ein Blasinstrument, wie funktioniert das eigentlich? Und dann wird es ja immer konkreter, sage ich jetzt mal, mit dem eigenen Wunsch vielleicht auch ein Instrument zu erlernen. Es gibt natürlich immer die Kinder, die morgens aufwachen und sagen, ich will Klarinette lernen, Mama. So, und dann steht man da erstmal als Eltern, es hat vielleicht selber keinen musikalischen Background oder so, ne? Okay, Klarinette, ich google das mal, kostet 1500 Euro, okay, Kind, willst du nicht lieber Blockflöte spielen? Also mit solchen Anfragen haben wir es hier dann zu tun tatsächlich. Ja. Und diese Vermittlung ist eben auch eine unserer Aufgaben, ne? Dass wir halt beraten, dass wir Fragestellungen beantworten und eben auch die Möglichkeit bieten, Instrumente auszuprobieren.
Habt ihr Leihinstrumente oder?
Es gibt Mietinstrumente, das ist das eine. Die stellen wir zur Verfügung für einen zeitlich begrenzten Raum, wenn man noch nicht so weiß, ob es das ist. Ne? Das ist natürlich so eine Anschaffung heftig. Daher bieten wir das an. Das andere sind Probemonate bzw. Probezeitraum, wo man, wenn man sich anmeldet und nach einem Monat merkt, es ist jetzt irgendwie doch nicht meins, dann kommt man auch entsprechend unkompliziert wieder aus diesem Vertragsverhältnis auch wieder raus.
Ja. Aber die Musikschule Ibbenbüren ist, glaube ich, wesentlich mehr als normaler Unterricht. Bevor ich hier hingefahren bin, habe ich meinen Sohn gefragt, der hier Gitarre und Klavier macht, was für ihn die Musikschule so besonders macht. Und da kamen sofort die Zusatzangebote.
Genau, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Musikschularbeit. Hier bei uns sogar im speziellen Maße, weil wir fast ein Viertel unserer Belegung eben in diesen Ergänzungsfächern haben. Ne? Und das geht los vom Unterstufen-Streichorchester übers Jugendsymphonieorchester, Perkussionsensemble, Big Band, Rock- und Pop-Bands. Wir haben ein Blockflöten-Ensemble seit neuestem für Erwachsene und Wiedereinsteiger. Ja. Ja, also das ist so, ich sag mal, 50, 60 plus. Wir haben Saxophonquartette, wir haben einen Kammerchor, wir haben aber auch Musiktheorie. Folkgruppen ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Ja. Haben drei Folkgruppen und ja.
Das aber man muss das muss nicht zusätzlich bezahlen. Das kriegt man
nein, nein, das kriegt man umsonst on top.
Cool. Ich glaube, gerade das finde ich auch so schön. Man muss nicht irgendwie 10, 20 Jahre Einzelunterricht haben, bis man irgendwo mitspielen darf, sondern man macht von Anfang an Musik gemeinsam.
Genau. Einzelhaft an der Gitarre, das wäre furchtbar.
Ja, ne, die Gruppenarbeit ist, glaube ich, das, was auch, ja, wie sagt man, im normalen Leben einen unheimlich weiterbringt. Ne? Also Teamfähigkeit, aufeinander hören.
Genau. Im Idealfall sind es nachher eben halt Menschen, die irgendwann mal einen Beruf ergreifen, der nichts mit Musik zu tun hat, aber sie profitieren von den Eigenschaften, die sie bei uns an der Musikschule erlernt haben. Also es kann dann irgendwie ein Informatiker sein, der aber im Jugendsymphonieorchester gespielt hat und dann, wenn es einmal darum geht, ja, leite mal irgendwie eine Abteilung für die Leute mal zusammen, dann ist er vielleicht etwas sympathischer, weil er hinhören kann im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ja, die Folkmusik hat ja eine Riesentradition hier an der Musikschule.
Das ist so, auf jeden Fall. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich sehr schnell gemerkt, als ich hier angefangen habe. Es gibt es auch ja, landesbundesweit so in der Form auch nicht, dass wirklich eine Musikschule so eine stark ausgeprägte Folkabteilung hat. Mhm. Mit den einmal mit den drei Gruppen, die sich von klein bis groß ständig auch wieder erneuern. Aber bis hin auch zu den Events und Wettbewerben, wo die Folkgruppen einfach eine große Rolle spielen. Es gibt eine Folkfahrt im Frühjahr in die Jugendherberge, dann wird an Wettbewerben teilgenommen, dann werden CDs aufgenommen, wenn die Bands fertig sind. Jetzt gerade frisch ist das Picaro eine Folkband. Ja. Das ist immer so dieser neuralgische Punkt, kurz bevor die sich in alle Winde sozusagen verwehen, wenn es ins Studium geht und so, dann nimmt Clemens Lügger, mein Vorgänger, das muss man an der Stelle sagen, der hat das alles aus dem Boden gestampft hier, der nimmt das dann immer zum Anlass und sagt, Mensch, als Abschlussprojekt nimmt man jetzt eine ordentliche CD auf, das ist jetzt wieder entstanden im Sommer und dann mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele CDs es gibt, ich glaube, es sind bald 20 oder so, wir könnten jetzt schon Sampler, glaube ich, davon machen, ich glaube, Clemens spielt sogar mit dem Gedanken.
Das machen wir, das ist cool, das ist sehr gut.
Okay. Und ja, insofern ist die Folkabteilung hier auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und Glenn Amar jetzt, unsere Band, kann man ja auch an der Stelle mal sagen, wird auch immer da irgendwo mit eingebunden, dass wir eben auch probieren, quasi mit den Schülern gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ich meine, dass wir jetzt alte Hasen sind und Konzerte spielen können, das wissen wir mittlerweile, aber den Schülern das wirklich aus erster Hand beizubringen, was das bedeutet, dann auch mal wirklich so auf einer voll ausgeleuchteten Bühne vor 300, 400 Leuten zu spielen, das beflügelt sich gegenseitig auch. Ne?
Ja, das war jetzt deine letzte große Herausforderung vor Weihnachten. Das gibt ja immer das traditionelle Folks for Christmas, das Weihnachtskonzert, das natürlich auch nicht stattfinden kann.
Oh, ja.
Aber ich glaube, die letzten Wochenenden hast du dir damit ganz gut um die Ohren geschlagen, Alternativen zu finden.
Er geht ja nicht anders. So, ne? Also wenn es nur noch einen Weg gibt, um das irgendwie zu machen, dann ist es ja in unserer Verantwortung, jetzt nicht alles auf Ausfall zu setzen, sondern alles dafür zu tun, dass das in irgendeiner Form stattfinden kann. Das haben wir jetzt auf den Weg gebracht, indem wir ein digitales Format produziert haben. Das muss man sich so vorstellen, dass wir wie so eine Fernsehsendung, so eine kleine quasi produziert haben mit Interviews, mit Videoclips, mit Rückblenden von vergangenen Konzerten, weil das muss man ja mal sagen, das hat eine richtige Tradition hier. Ne? Das gibt es seit 7 Jahren, Folks for Christmas. Auch Initiator, Gründer und Vorantreiber Clemens Lügger an der Stelle nochmal. Und das war traditionell immer in der evangelischen Matthäuskirche. Ja. Und da geht halt momentan nichts. Und da haben wir jetzt dieses digitale Format, wo wir eine Sendung dann am 20.12. Ich weiß jetzt nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber man kann es bei YouTube das auf jeden stehen, Fall ne? das, im Nachhinein, ja, genau, ja. auch richtig, das bleibt stehen, man kann es auf YouTube im Nachhinein.
Und Weihnachten kommt jedes Jahr, habe ich gehört.
Erschreckenderweise ja, furchtbar. Zum selben Egal. Zeitpunkt immer. Man merkt es immer kurz vorher. Mhm. Insofern kann man das sich anschauen auf unserem YouTube-Kanal, das bleibt erhalten und es ist halt was ganz, ganz Neues, aber es ist halt eine schöne Sache, weil wir haben das Wohnzimmer-Edition liebevoll genannt, dass das die Eltern und SchülerInnen sich zu Hause anschauen können. Mhm. Ne? Ganz sicher, ohne Corona, ja. Kakao oder Glühwein und Plätzchen.
Kakao statt Corona, das ist doch gut.
Sehr gut.
Oder Glühwein statt Corona. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir hoffen, dass wir es auch bald mal wieder in echt hören können, aber auf jeden Fall fällt mir gerade ein, du hast gerade die CD von Picaro angesprochen.
Ja.
Wir spielen am Schluss dieses Podcasts mal ein Stück von denen ein, statt des Jingles, das der Jan Elster für uns komponiert hat. Und die CD gibt es beim Stadtmarketing.
Genau, hier im Kulturhaus, Touristinformation, ja. Wenn der Einzelhandel denn dann wieder auf hat.
Stimmt, ja.
Muss man ja immer mit berücksichtigen, aber die wird es auch noch lange geben. Ich glaube, ihr habt genug gepresst.
Ja, auf jeden Fall. Peter, ganz herzlichen Dank,
dass
du dir Zeit genommen hast und ich hoffe auf analoge und digitale Zeiten.
Danke, gern geschehen. Bis bald.